Wir begrüßen euch alle ganz herzlich zu der Demonstration im Gedenken an Süleyman Taşköprü, im Gedenken an den 20. Todestag von Süleyman Taşköprü, der hier am 27. Juni 2001 von Mitgliedern des neonazistisch-rechtsterroristischen Netzwerks NSU mitten in Hamburg-Bahnfeld ermordet wurde. Wir sind jetzt dabei, hier diese Demonstration als Demonstrationsblock langsam zu formen. Ihr seid gerne eingeladen, weiter zu dem Lautsprecherwagen nach vorne zu kommen, euch auch vor den Lautsprecherwagen zu stellen. In der Max-Brauer-Allee stehen jetzt noch eine ganze Reihe von Leuten, von daher kommt gerne noch weitere Leute nach vorne vor dem Lautsprecherwagen. Wir werden dann in Kürze hier mit unserer Auftaktkundgebung und mehreren Redebeiträgen beginnen und werden danach uns dann gemeinsam mit dem Lautsprecherwagen in Bewegung setzen und unsere Demonstration durch Hamburg starten. Es ist eine der ersten Demonstrationen, die wir überhaupt nach den großen Einschränkungen durch Corona jetzt durchführen können. Von daher gibt es eine ganze Reihe von sozusagen Auflagen und auch so Verhaltensweisen, die ein bisschen anders sind als bei solchen, was bei anderen Demonstrationen es war. Es ist so, dass die Demonstration in mehrere Blöcke eingeteilt ist und jeder Block hat eine Ordnerin-Person mit dabei, eine oder mehrere Ordnerin-Personen. Ihr seid gerne eingeladen, wie gesagt, nach vorne zu gehen vor allem, euch in den Blöcken einzufinden. Achtet aber bitte immer darauf, was die Ordnerinnen zu sagen haben. Die koordinieren das, haben auch echt einen anstrengenden Job hier, dazu noch bei der Hitze. Von daher bitte seid lieb und respektvoll miteinander und hört drauf, was die Leute sagen, wie ihr euch am besten aufstellt. Außerdem ist natürlich die Auflage auch hier während der gesamten Demonstration eine Mund-Nasen-Bedeckung, eine FFP2-Maske zu tragen. Und außerdem genügt Abstand zueinander zu halten und nur in Viererreihen zu laufen. Die Blöcke sind wie gesagt durch OrdnerInnen organisiert und dazu dann noch durch Transparente organisiert. Von da euch her findet euch daran ein, achtet wie immer bei Demonstrationen aufeinander, seid respektvoll und solidarisch miteinander und haltet euch an all die gängigen Abstands- und Hygienemaßnahmen, wie ihr das auch von anderen Orten kennt.
Eine kleine Ansage zur Organisation: Hinter einem Transparent immer 50 Personen bitte mit 1,50 Meter bis 2 Meter Abstand zwischen allen, zwischen den Blöcken bitte 3 Meter Abstand. Und wir hatten ja vorhin eine Ordnerinnenbesprechung, pro Block 4 Ordnerinnen, das bitte so ein wenig in Selbstorganisation. Und alle Menschen, die jetzt noch auf dem Gehweg stehen, bitte in die Blöcke einordnen. Und wir werden vielleicht zwischendurch, wie eben schon gesagt, aufgrund der besonderen Auflagen heute noch andere organisationerische Ansagen machen. Bitte auch bei den Engpässen beachtet die Hinweise der entsprechenden OrdnerInnen.
Genau. Versorgt euch auch mit viel Wasser bitte, heute ist es sehr heiß, achtet darauf, dass ihr auch genügend trinkt. Es ist, glaube ich, selbstverständlich zwar, aber achtet darauf, dass ihr nicht bei der langen Route, die wir heute vorhaben bis im Rathaus, nicht verdurstet und austrocknet. Jetzt fängt schon der erste Redebeitrag an. Wir würden gerne einen Beitrag von der Schwester von Süleyman Taşköprü, der Ayşen Taşköprü, verlesen. Okay.
Mein Bruder Süleyman Taşköprü ist am 20. März 1970 in Istanbul geboren. Aufgewachsen ist er in Şuhut in Westanatolien. 2 Jahre nach seiner Geburt ging unser Vater als Gastarbeiter nach Deutschland und arbeitete zunächst als Schiffsschweißer in Bremerhaven. Später, nach einem Arbeitsunfall, zog er nach Hamburg und war beim Schreibwarenhersteller Rottring tätig. 1979 kamen meine Mutter, mein jüngerer Bruder und ich nach Deutschland. Süleyman, Der älteste von uns vier Geschwistern blieb vorerst bei unserer Oma in der Türkei. Er hatte sehr gute Schulnoten und seine Lehrer überredeten unsere Eltern deshalb, dass er weiter in der Türkei zur Schule geht. Mein Bruder vermisste uns. Uns nur in den Ferien zu sehen, hat ihm nicht mehr gereicht. Als 1981 unsere jüngste Schwester in Hamburg geboren war, kam er daher auch zu uns nach Hamburg-Altona. Wir hatten viele Freunde und obwohl wir später etwas weiter außerhalb gewohnt haben, hat es uns immer wieder nach Altona gezogen. Mein Bruder Süleman absolvierte den Realschulabschluss. In seiner Freizeit spielte er gerne Backgammon und Fußball. Er war Anhänger des Fußballvereins Fenerbahçe Istanbul und ein großer Fan des Schauspielers Sylvester Stallone, dem er ähnlich sah. Er träumte nach einer Reise in den USA von einem eigenen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Los Angeles. Wir hatten uns über den Tod unterhalten und dabei äußerte er den Wunsch, dass im Falle seines Todes mit einem derartigen Stern an ihn erinnert werden solle. Als Teenager trainierte er 3 Jahre Karate. An den Wochenenden ging er gerne tanzen. Anfang der 1990er Jahre arbeitete er für eine japanische Firma, die Fotoapparate herstellte. 1998, als er 28 Jahre alt war, ist seine Tochter geboren. An den Tag werde ich mich für immer erinnern. Er kam kreideweiß aus dem Kreissaal und bat mich, hineinzugehen. Ich kann nicht mehr, alle schreien herum, bitte geh du rein. Im Kreissaal lagen alle Frauen nur mit einem Vorhang voneinander getrennt. Kein Wunder, dass ihm schwindelig war. Der Geräuschpegel war echt enorm. Er nannte seine Tochter meine Nichte, meine kleine Prinzessin. Mamas Freundin wollte ihren Laden in der Schützenstraße 39 nicht mehr weiterführen und bot ihn deshalb meinen Eltern an. Für sie war das die Lösung. Beide waren nicht mehr gesund und mein Vater war Frührentner und meine Mutter hatte ihren Vollzeitjob als Raumpflegerin im Krankenhaus aufgegeben. Also haben meine Eltern mich überredet, ihnen den Laden zu finanzieren. So konnten sie ohne Sozialhilfe finanziell klarkommen. Die Eröffnung am 4. Dezember 1998. Die Eröffnung war am 4. Dezember 1998. Da ich beruflich nicht immer in Hamburg war, übernahmen alle aus der Familie Aufgaben im Laden. Überwiegend war mein jüngerer Bruder mit Papa und Mama dort. Der Laden war deshalb nicht nur ein Lebensmittelgeschäft, sondern auch ein Treffpunkt für uns alle. Nach Feierabend trafen wir uns hinten in der kleinen Küche zum Essen. 2001 wollte mein Bruder Süleman den Laden von mir übernehmen. Er war voller Pläne. Nebenan wollte er einen Weinladen eröffnen und ich erinnere mich an den April 2001. Mein Bruder stand im Laden voller Begeisterung und meinte, guck mal, kleine Schwester, ich habe neue Regale besorgt. Doch seine Pläne und Träume wurden mit ihm vernichtet. Am 27. Juni 2001 war ich zu Hause und versuchte, als frisch gewordene Mutter zurechtzukommen. Ich bekam einen Anruf von meinem jüngeren Bruder. Er weinte und ich dachte, Papa hätte wieder einen Herzinfarkt erlitten. Aber als er meinte, hier ist alles abgesperrt, da wusste ich, es ist etwas Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, wie lange ich vor meinem Haus mit meinem Sohn und mit meinem Hund stand, aber irgendwann kam mein damaliger Mann mich abholen. Im Auto sagte er mir, dein Bruder ist tot. Ich wollte schreien, aber ich konnte nicht, weil mein Sohn gerade mal 3 Monate alt war. Bis zur Haustür meiner Eltern habe ich geweint. Die Zeitungsartikel über die Mordserie habe ich heute noch. Dönermorde, Mafia, Drogendealer. Die Polizei hat in alle Richtungen ermittelt, nur nicht in Richtung rechte Szene. Wir hatten lange Jahre immer wieder Besuch von der Kripo und mussten immer wieder viele Fragen beantworten. Immer wieder mussten wir auch mit auf die Wache. Einmal bat mich die Kripo, seine alte Wohnung zu zeigen. Mir waren die Fragen viel zu viel und da sagte ich ihnen, gehen Sie doch zum Wahrsager. Und Jahre später erfahre ich aus dem NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags, dass sie das ernst genommen haben und wirklich zum Wahrsager gegangen sind. Was soll ich sagen? Ohne Worte. auch die Urteilsverkündung nach dem NSU-Prozess beim Oberlandesgericht München am 11. Juli 2018 war unerträglich. Es war unerträglich für mich, mit Nazis in der Schlange draußen anzustehen und direkt neben ihnen auf der Zuschauertribüne zu sitzen. Alle Nazis waren in Schwarz gekleidet, auch die Angeklagten. Wie kann man so emotionslos sein und so voller Hass? Kurz vor Schluss, als auch noch Ismail Yozgat, der Vater des Mordopfers Khalid Yozgat, vom Richter angemahnt wurde, die Nazis immer lauter jubelten, da ist mir so schlecht geworden, dass ich rausgehen musste. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Bis 2001 hat mich Rassismus persönlich nie verletzt. Aber seit 2001 fühle ich mich betroffen. Die Bilder von meinem Bruder schießen mir ins Gedächtnis und ich komme damit nicht zurecht. Ich fühlte mich sicher in Deutschland und dieses Gefühl der Sicherheit haben uns diese Personen genommen. Sie haben unsere Biografie verändert. Sie haben uns ein Leben mit ihm genommen. Meine Nichte ist ohne ihn aufgewachsen. Mein Sohn hat seinen Onkel nur auf Bildern gesehen. Meine Eltern sagen immer wieder, ach, wären wir doch nie nach Deutschland gekommen.
Dies war ein Beitrag von Aysin Taşköprü, der Schwester von Süleyman Taşköprü, die sie uns gebeten hat, auf dieser Demonstration zu verlesen. Ein Beitrag, ein Text, den sie geschrieben hat, in Vertrauen auf die Hinz und Kunst Redaktion, eine sozusagen von wenigen Journalistinnen, zu denen sie noch Vertrauen hat, dass dort eine wichtige Stimme von ihr 1:1 abgedruckt wird, ohne dass irgendwas verändert wird daran. Und diesen Beitrag, den könnt ihr in der aktuellen Hinz und Kunst auch nochmal lesen. Das heißt, bei jeder eurer Hinz und Kunst Verkäuferin findet ihr diesen Beitrag in der aktuellen Ausgabe. Wir sind hier, weil wir an Süleyman Taşköprü erinnern. Ein Hamburger Geschäftstreibenden, ein Altona, ein Ottensener, der hier von der rechtsterroristischen Gruppierung NSU umgebracht wurde und dessen Mord jahrelang nicht aufgeklärt wurde, sondern stattdessen ausschließlich gegen seine Familie und seine eigene Person ermittelt wurde und er als Täter dargestellt wurde. Wir sind hier, weil wir sagen, Süleyman Taşköprü, kein Vergessen, kein Einzelfall. Und wir demonstrieren damit heute durch Hamburg, eine Woche vor dem Todestag von Süleyman Taşköprü, an dem wir nächste Woche in Altona ab 18 Uhr am Albert-Wartenberg-Platz erinnern wollen, am Freitag, den 25. Juni. Dieser Tag wird dem Gedenken, Trauern und Erinnern an Süleyman gehören. Das Wochenende selber, das Wochenende des Todestages soll ausschließlich der Familie gehören und nicht von politischen Veranstaltungen eingerahmt werden, sondern ihnen die Möglichkeit, ganz nach ihrem Sinne über das Trauern und Erinnern an ihren geliebten Süleyman bestimmen zu können. Und heute sind wir hier, um zu demonstrieren, die politischen Verbindungslinien zu ziehen und die politischen Kontexte aufzumachen und damit durch Hamburg zu demonstrieren. Und wir freuen uns sehr, dass wir viele weitere Initiativen und Aktivistinnen hier haben, die genau diese Verbindungslinien uns aufzeigen werden.
Wir freuen uns, als erste Rednerin Kaya Feldmann begrüßen zu können. Sie ist Künstlerin und sie war Nebenklägerin im Prozess gegen den Attentäter von Halle. Und sie hat uns einen Brief mitgebracht von einigen Überlebenden des antisemitischen, rassistischen und frauenfeindlichen Anschlags von Halle. Vielen Dank, dass du da bist, Kaya.
We, the survivors from the racist and anti-Semitic attack in Halle on the 9th of October 2019, we, the Saligruppe Kiesdonner and supporters of the affected in Halle, we stand here with you today for Süleyman, for who he was and for who he is, a son, a brother, a father, a friend. We stand for all those who cannot here with us today. We stand in anger. We stand in sadness. We stand in hope. We stand for justice, for clarity, for consequence. We stand for remembrance. We stand for our voices to be heard in a society that continues to look the other way. We stand for change in the justice and law enforcement systems that continue to fail us. We stand for our future in strength and solidarity.
Thank you very much. Ich werde jetzt den Brief in der Übersetzung vorlesen. Wir, die Überlebenden des rassistischen und antisemitischen Angriffs in Halle am 9. Oktober 2019, wir, die Soli-Gruppe Kiezdöner und UnterstützerInnen der Betroffenen in Halle, wir stehen heute hier mit euch. Für Süleyman, für den, der er war und für den, der er ist. Ein Sohn, ein Bruder, ein Vater, ein Freund. Wir stehen für all die Leute, die heute nicht hier bei uns stehen können. Wir stehen in Wut, wir stehen in Trauer, wir stehen in Hoffnung. Wir stehen für Gerechtigkeit, für Aufklärung, für Konsequenzen. Wir stehen für das Erinnern. Wir stehen dafür, dass unsere Stimmen gehört werden in einer Gesellschaft, die weiterhin wegschaut. Wir stehen für Veränderungen im Justiz- und Strafverfolgungssystem, das uns weiterhin im Stich lässt. Wir stehen für unsere Zukunft in Stärke und Solidarität. Wir freuen uns jetzt, dass wir jetzt ein Gedicht hören können vom Freundeskreis in Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992. Herzlich willkommen.
Wir haben heute euch vom Freundeskreis ein Gedicht mitgebracht, das wir selber geschrieben haben. Wir grüßen als erstes Familie Taschkepuh und ihre Freunde und Freundinnen ganz herzlich. Vielen Dank, Talia, für deine wundervollen Worte. Thank you very much. Recall. Who says this violence is just a one-off? This violence happens all the time in those settings. This violence was self-defense. This violence is no offense. This violence is not society's fault. This violence is their own fault. This violence was not an assault. This violence was provoked. This is not violence. Choices, voices, stories. Do you know their names? Know the dates? Know the places? Do you know their names? Know the dates? Know the places? Know their traces? Know their families? Know their friends? Know their whens? Know their wishes, know their worries, stories, choices, voices. When will you ask what their names are, ask how they lived, ask what their dreams were, ask what their friends and family prefer, ask why they were killed, ask why this happened again, ask who is in pain. Ask which positions are preserved. Ask which voices are heard. Voices, stories, choices. Who practices treasuring those names? Memorizing those dates? Reporting those events? Supporting those families and friends? Reclaiming those remembrances? Connecting those vulnerabilities, demanding those accountabilities, formulating those stories, unearthing those stories. Stories, choices, voices. Who practices? When will you? Do you? Who says? Stories, choices, voices. Jetzt kommt es nochmal in einer deutschen Übersetzung. Aufrufen. Wer sagt, diese Gewalt ist ein Einzelfall? Diese Gewalt ist immer präsent in diesem Milieu. Diese Gewalt war Selbstverteidigung. Diese Gewalt ist keine Straftat. Diese Gewalt ist nicht Schuld der Gesellschaft. Diese Gewalt ist ihre eigene Schuld. Diese Gewalt war kein Übergriff. Diese Gewalt wurde provoziert. Dies ist keine Gewalt. Entscheidungen, Stimmen, Geschichten. Kennst du ihre Namen, die Daten, die Orte, ihre Spuren, ihre Familien, ihre Freunde, ihr Wann, ihre Wünsche, ihre Sorgen, Geschichten, Entscheidungen, Stimmen? Wann wirst du fragen, wie sie heißen? Fragen, wie sie gelebt haben? Fragen, was ihre Träume waren? Fragen, was ihre Freunde und Familie möchten? Fragen, warum sie getötet wurden? Fragen, warum es wieder geschehen ist? Fragen, wer trauert? Fragen, welche Positionen beibehalten werden? Fragen, welche Stimmen gehört werden? Stimmen, Geschichten, Entscheidungen. Wer praktiziert Wertschätzung für diese Namen? Die Daten im Gedächtnis zu behalten, über die Ereignisse zu berichten, die Familien und Freunde zu unterstützen, das Gedenken zurückzuverlangen, die Verletzlichkeiten zu verbinden, die Übernahme von Verantwortung einzufordern, die Sorgen zu formulieren, die Geschichten ans Licht zu bringen. Geschichten, Entscheidungen, Stimmen. Wer praktiziert? Wann wirst du? Kennst du? Wer sagt? Geschichten, Entscheidungen, Stimmen.
Vielen Dank an den Freundeskreis. Wir werden jetzt gleich weitergehen. Bugün burada Süleyman Taşköprü'nün öldürülmesinin 20. yıl dönümündeyiz burada. Hepimiz bu araya gelip ailesiyle dayanışıyoruz. Aramızda Hanau, Halle, Köln gibi ırkçı şiddet mağdur aile fertleri de bulunuyor. Biz hep beraber bu ailelerle de dayanışıyoruz. Sadece Süleyman Taşköprü için burada değiliz, hepimiz için buradayız. Rostock'tan Turgut ailesini de selamlıyoruz. Bunlar da bizim aramızdalar ve hepsiyle beraber dayanışıyoruz. Şimdi yürüyüşümüz devam edecektir. Buradan biz Reeperbahn ve oradan Kaiser Wilhelm Strasse'den Rathaus'a kadar yürüyeceğiz. Dayanınız lütfen, uzun bir yoldayız. Sadece ırkçılığa karşı değil, bugün de bir uzun yolumuz var. Hep beraber bu yolda devam etmeliyiz.
Wir demonstrieren hier, weil wir an Süleyman gedenken, an seinen 20. Todestag, der sich in diesem Jahr jährt. Weil wir Süleyman Taşköprü nicht vergessen wollen. Und weil wir sagen, der Mord an Süleyman Taşköprü war kein Einzelfall in diesem Land, sondern ein rassistischer Mord von vielen. Und er musste Opfer werden und seine Familie musste Opfer werden von einer rassistischen Ermittlung von vielen. Über den Zusammenhang, wie das so kommen kann und wie Rassismus Teil von unserem Alltag und unserer Gesellschaft ist, werden wir jetzt einen Redebeitrag von Didif hören und freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid und diese Demonstration unterstützt.
Vielen Dank. Liebe Freunde, mein Name ist Sedat, Ich grüße euch alle herzlich im Namen der DiDi Fambo, der Föderation Demokratischer Arbeitervereine. Wir sind eine Organisation türkeistämmiger Arbeiter und Jugendlicher, die seit 40 Jahren gemeinsam mit vielen anderen in dieser Stadt gegen Rassismus und Ausgrenzung und für ein solidarisches und besseres Leben gemeinsam kämpft. Wir befinden uns in Altona, einem Bezirk, in dem Menschen verschiedenster Herkunft friedlich gemeinsam leben. Seit Jahrzehnten bilden Migranten einen großen Bestandteil der Bevölkerung unserer Stadt. Doch schon seit den ersten Jahrzehnten nach den verschiedenen Migrations- und Fluchtbewegungen arbeiten migrantische ArbeiterInnen länger in körperlich schweren und gesundheitsgefährdenden Bereichen. Sie bekamen und bekommen weniger Lohn. Sie und ihre Familien wohnten in armseligen Behausungen und waren lange räumlich, sprachlich wie rechtlich ausgegrenzt und benachteiligt. Kein Teilhabe an Kultur, kein angepasstes Bildungsangebot, keine Mitbestimmung. Bis heute machen ein Großteil der prekär Lebenden in Deutschland migrantische ArbeiterInnen aus. Sie erfahren Diskriminierung bei der Wohnungssuche, der Arbeitssuche, in den Schulen und der Versorgung im Krankenhaus. Denn die Migrations- und Fluchtbewegung wird seit ihrem Bestehen von einer ethnisch, sprachlich und religiösen, sozialen Hierarchisierung und Spaltung der hier lebenden arbeitenden Menschen begleitet. Auf dieser Grundlage wird der Boden für die rassistische Ideologie von einer erhabenen Mehrheitsgesellschaft im Verhältnis zu eingewanderten Minderheiten genährt. Doch rassistische Ideologien wachsen und wirken mit den Bedingungen sozialer Ungleichheit. Es wundert daher nicht, dass heute in Zeiten erneut anwachsender Wirtschaftskrise mit einem enormen Ausbau unsicherer Arbeitsverhältnisse, sinkenden Löhnen und steigenden Lebenshaltungskosten auch rassistisches Gedankengut wieder auf fruchtbaren Boden stößt. Es ist eben dieses Gedankengut, das den Nährboden bildet für den Terror, den wir in Hanau, Halle, Chemnitz, Kassel, Dessau, Solingen, Rostock, Dresden, Mölln, Nürnberg und Hamburg immer wieder zu spüren bekamen. Eine nicht enden wollende Liste von Morden, Anschlägen, Drohungen mit derselben Gesinnung, demselben Ziel und derselben anschließenden milden Bestrafung, die uns die staatlichen Behörden immer noch als Einzelfälle verkaufen wollen. Die parlamentarische Version dessen ist die AfD. Die faschistoide Partei ist im Bundestag und in allen Landtagen vertreten. Dabei ist die Partei eng mit rechten Gruppen und Zellen verbunden. Nicht wenige Abgeordnete beschäftigen bekannte Nazis als Mitarbeiter. Die 70 Millionen Euro, die die Parteistiftung jetzt erhalten soll, kommen gerade richtig, um solche Gruppierungen aufzubauen, zu finanzieren und zu stärken. Rechte Kräfte produzieren aus der prekären Lage großer Teile der Bevölkerung eine noch größere Spaltung. Nicht die systemischen Gründe für soziale Abstiegsängste, Altersarmut, Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und Arbeitslosigkeit werden benannt. Nein, der vermeintliche Ausländer, der Migrant, der Geflüchtete muss für den Kapitalismus und seine Folgen den Kopf hinhalten. Das ist schon immer die Masche der Rechten gewesen. Spalten, lügen, aufhetzen, ausgrenzen, vom Märchen der einigenden Nation erzählen, in der eben anders Aussehende und Andersdenkende keinen Platz haben. Wir müssen dieser Spaltung etwas entgegensetzen. Jederzeit, überall. Ob am Arbeitsplatz, wo ethnische oder religiöse Zugehörigkeit die Belegschaft spaltet, oder in den Schulen, in denen unser Bildungssystem immer noch Ausländerklassen schafft. Oder in unserem Stadtteil, wo der Polizist wieder Racial Profiling betreibt. Setzen wir dem nichts entgegen, lacht am Ende der Profiteur dieses Systems. Wir kommen unserem Ziel für eine gerechte Welt, frei von Unterdrückung und Rassismus, keinen Schritt näher, wenn wir uns spalten lassen. Denn wir führen alle die gleichen Kämpfe am Arbeitsplatz, in der Schule und an der Uni. Der Tod von Süleyman Taşköprü, die Toten von Hanau und Halle, der Mord an Walter Lübcke, die Opfer des NSU, die Morddrohungen gegen Politikerinnen und Politiker, die Drohungen des NSU 2.0 gegen engagierte Frauen, die Ignoranz gegenüber dem Sterben von tausenden Geflüchteten im Mittelmeer. Sie alle zeigen uns, wie notwendig ein gemeinsames Organisieren und der gemeinsame Kampf gegen Rassismus und Faschismus ist. gegen den allwärtigen rechten Sumpf, der immer größere Teile der Gesellschaft zu überschwemmen droht. Eine Kampfansage gegen den strukturellen Rassismus und gegen die mit ihm verbundene tagtägliche Unterdrückung und Verarmung der Bevölkerung ist vonnöten. Nur gemeinsam können wir Widerstand leisten. Nur mit geeinten Kräften können wir dem alltäglichen Terror etwas entgegensetzen. Nur Schulter an Schulter können wir den rechten Terror, Rassismus und Faschismus besiegen. Kein Vergeben, kein Vergessen.
An Taşköprü erinnern, weil wir solidarisch sind mit Familie Taşköprü, solidarisch mit ihren Forderungen nach einer Aufklärung in Hamburg. Und weil wir hier sind, weil wir sagen, dass hier in Altona, in Ottensen, Süleyman niemals vergessen wird, weil Süleyman ein Teil von Ottensen, ein Teil von Hamburg ist. Seine Geschichte ist eine Hamburger Geschichte. Und wir fordern, dass diese Geschichte in das kollektive Gedächtnis dieser Stadt und dieser Gesellschaft eingeht. Und wir fordern, dass daraus Konsequenzen entstehen. Und endlich in dem letzten Bundesland, das ein Tatortland, eine Tatortstadt des NSUs ist, immer noch kein parlamentarischer Untersuchungsausschuss besteht, dass dieser Skandal endlich ein Ende findet. 20 Jahre nach dem Mord an Süleyman Taşköprü. Was wir verlesen wollen, von der Yahya Diaby-Initiative, die hier wenige Meter entfernt den Yahya Diaby-Zirkel versucht hat zu etablieren, ihn immer wieder aufstellt und einen Gedenkort schafft zur Erinnerung an Yahya Diaby, der Opfer der Hamburger Polizei und Justiz geworden ist. Liebe Angehörige von Süleyman Taşköprü, liebe Organisatorinnen, liebe TeilnehmerInnen, leider können wir heute nicht persönlich hier sein, und wollen euch daher auf diesem Wege unsere Solidarität zeigen. Wir unterstützen die Forderung nach dem völlig überfälligen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Mordes an Süleyman Taşköprü. 2012 wurde vom Innensenator die rückhaltlose Aufklärung versprochen. Doch die Stadt Hamburg ist uns bis heute zu viele Antworten schuldig. Antworten auf die Fragen, wer die Täter in Hamburg unterstützt hat. Warum nicht in Richtung eines rassistischen Tatmotivs ermittelt wurde, welche Rolle der Verfassungsschutz dabei spielte und wie es sein kann, dass es noch immer keine Entschuldigung für die rassistischen Ermittlungen gab. Denn auch wenn der Rassismus gerne nur bei den organisierten und bekennenden Nazis gesehen wird, leisten die Institutionen ihren Beitrag zum Töten. Wer von der Polizei gegen die Angehörigen der NSU-Opfer ermittelt wird, dann ist der Grund dafür die gleiche rassistische Einstellung der Beamten, welche zuletzt Kusai Kalafin Devin Horst das Leben kostete. Wie auch Yahya Diaby hatte er die gefährliche Flucht nach Europa überlebt. Beide wurden dann in Deutschland wegen einer Lappalie von der Polizei kontrolliert und verloren anschließend in der Obhut des Staates ihr Leben. Wenn FreundInnen und Angehörige der Toten in diesem Zusammenhang von Mord sprechen, reagiert die für die Tötung verantwortliche Institution empfindlich. Vielleicht beschreibt der Begriff Mord in diesen Fällen nicht genau das gleiche wie zum Beispiel bei Süleyman Taşköprü. Und doch ist diese Benennung ein Weg, den Vertuschungsversuchen, der verhinderten Aufklärung und dem Mangel eines genaueren Begriffs etwas entgegenzusetzen. Denn es ist Rassismus, der diese Menschen getötet hat. Um dies anzuerkennen, die Angehörigen nicht allein zu lassen und die Verschleierung des rassistischen Tötens zu durchbrechen, braucht es ein würdiges Gedenken, welches die Bedürfnisse der Überlebenden und Angehörigen in den Mittelpunkt stellt. Danke, dass ihr heute hier seid. Mit solidarischen Grüßen die Initiative in Gedenken an Yahya Diaby.
Und genau diese Praxis der Nichtermittlung und vielmehr noch der forcierten rassistischen Ermittlung und des Fortschreibens rassistischer Gewalt, die möchten wir thematisieren mit einem Beitrag der Gruppe NSU Watch, eine Gruppe, die wie wahrscheinlich keine andere einen unglaublich wichtigen Beitrag zur Dokumentation des insbesondere der NSU-Ermittlung und des Prozesses geliefert hat. Und freuen uns sehr, dass NSU Watch auch heute wieder mit dabei ist und uns in dieser Demonstration mit einem Beitrag zur Nichtaufklärung der rassistischen Ermittlung in Hamburg bis heute unterstützt.
Zeigt, dass ihr euch daran erinnert und nicht vergessen habt, dass der NSU zwischen 2000 und 2007 Enver Şimşek, Abdurrahim Özdoğru, Süleyman Taşköprül, Habil Kilic, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgaridis, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat und Michel Kiesewetter ermordet hat. Und dass sie drei rassistische Sprengstoffanschläge in Nürnberg und Köln begangen haben. Aber wir sind auch hier, weil wir wissen, dass der NSU nicht von den Behörden gestoppt wurde, sondern dass er sich selber enttarnt hat. Und das liegt daran, dass die Behörden, wie schon mehrfach gesagt, rassistisch gegen die Angehörigen ermittelt haben. Und zwar von Anfang an. In Nürnberg, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Hamburg, überall war es das gleiche Bild. Die Polizei hat immer nur in Richtung der Angehörigen geschaut, in Richtung der Mordopfer, die sie selber dafür verantwortlich gemacht haben, dass sie angeblich ihre Angehörigen ermordet haben. Der NSU, der gilt als Paradebeispiel für institutionellen Rassismus. Also dafür, dass Institutionen wie die Polizei, der Verfassungsschutz, die Justiz von Rassismus, Antisemitismus geprägt sind und dass die Blicke und die Ermittlungen immer von diesen Rassismen und von dem Antisemitismus geprägt sind. Wir haben in den letzten Jahren also gelernt, von institutionellem Rassismus zu sprechen und diesen auch zu verstehen. Allerdings müssen wir auch feststellen, dass das Wort vom institutionellen Rassismus persönlich Verantwortliche auch deckt. Denn immer wurde angebracht, wenn die Polizei entgegnet hat, nein, aber wir sind keine Rassisten, dann wurde immer gesagt, nein, wir sprechen ja von institutionellem Rassismus, um zu zeigen, es geht hier um eine Struktur, aber es geht auch um ganz persönlich Verantwortliche. Wenn wir nach Hamburg gucken, dann fällt uns immer wieder Felix Schwarz ein. Er hat als Kriminalhauptkommissar die Sonderkommission geleitet, die nach dem Mord an Süleyman Taşköprül ermittelt hat. Er kam aus dem Bereich organisierte Kriminalität, also aus dem Bereich der Polizei, die gegen organisierte Kriminalität ermittelt hat. Und er konnte auch immer nur das sehen. Hamburg hat eine Sonderrolle gespielt bei den Ermittlungen bundesweit. Das wird in Hamburg zwar von sich weggewiesen, man sagt immer nur, man hätte die gleichen Fehler gemacht wie alle anderen, aber dabei haben wir erfahren in den verschiedenen Untersuchungsausschüssen, dass Hamburg 2006 aktiv dafür gesorgt hat, dass nicht in Richtung rechts ermittelt wurde. 2006 gab es eine Fallanalyse aus Bayern, die gesagt hat, hinter diesen Morden, da könnten Neonazis stehen. Und Felix Schwarz und seine Hamburger Ermittlungskollegen und Kolleginnen, die fanden diese Analyse methodisch nicht wertvoll genug und haben sich dann dafür eingesetzt, dass es in Hamburg eine eigene Fallanalyse gibt und dass es aus Baden-Württemberg eine Fallanalyse gibt, die wieder nur zum Inhalt hatten, die Angehörigen sind selbst dafür verantwortlich, die Verantwortlichen für die Mordserie sind angeblich im Bereich der organisierten Kriminalität zu finden. So hat Hamburg 2006 verhindert, dass in Richtung rechts ermittelt wurde. Und wir erleben diesen Felix Schwarz vor verschiedenen Untersuchungsausschüssen, zum Beispiel im Bundestag oder in Mecklenburg-Vorpommern, und seine Aussagen geben einen Blick darauf frei, wie die Polizei ermittelt hat. Denn er setzt sich hin, sagt, er hat keine Fehler gemacht, nur um dann die rassistischen Gerüchte über die Angehörigen bundesweit und über die Angehörigen in Hamburg einfach zu wiederholen. Unwidersprochen, einfach noch einmal zu wiederholen. Es hat sich nichts geändert in Hamburg, zeigen einfach diese Aussagen von Felix Schwarz vor den Untersuchungsausschüssen. Wir denken aber auch immer mal wieder an Andreas Lempe, der stellvertretender Leiter war dieser Sonderkommission und der dafür verantwortlich ist, dass in Hamburg ein Wahrsager extra eingeflogen wurde, um zu dem verstorbenen Süleyman Taschke früh Kontakt aufzunehmen, anstatt dass er den Angehörigen und dem Umfeld von Süleyman Taschke früh geglaubt hat, als sie gesagt haben, sie gehen davon aus, dass es sich um einen rechten Mord handelt, als sie befragt wurden, was sie glauben, was der Hintergrund des Mordes an Süleyman Taschke früh ist. Also das heißt, wir können hier in Hamburg sehr wohl Verantwortliche benennen und diese Verantwortlichen würden wir auch gern mal vor einem gut arbeitenden Untersuchungsausschuss hier in Hamburg sehen. Denn diese Nichtaufarbeitung des NSU-Komplexes, die hat Konsequenzen. Man hat in Hamburg einfach behauptet, okay, man hat aus dem NSU gelernt, jetzt ist alles wieder okay. Aber was stellen wir stattdessen fest? Hamburger Behörden sind nicht in der Lage, rechten Terror zu erkennen. Das haben wir nach dem Anschlag am Bahnhof Veddel. Okay, irgendwann finde ich auch den perfekten Standpunkt. Ja, so, so. Okay. Das haben wir jedenfalls nach dem Anschlag am S-Bahnhof Veddel gelernt, als dieser Anschlag, der als rassistischer Anschlag gelten muss, von den Hamburger Behörden als unpolitisch abgekanzelt wurde. Und das haben wir vor allen Dingen auch gesehen nach dem Angriff vor der Hamburger Synagoge, den die Staatsanwaltschaft Hamburg nicht als antisemitisch erkennen konnte. Das heißt, diese Nichtaufklärung, diese Nichtaufarbeitung der Ermittlungen in Hamburg, die haben Konsequenzen bis heute. Rechte Taten werden nicht als solche erkannt, rechte Netzwerke werden hier in Hamburg nicht zerschlagen und deswegen stehen wir jetzt einfach vor einer Situation, in der es so ist, dass Hamburger Neonazis sich an bundesweiten rechtsterroristischen Netzwerken beteiligen, ohne dass die Hamburger Behörden, die Hamburger Politik da auch nur irgendeine Analyse zu hat oder auch irgendeine Antwort dazu hat. Fehlende Untersuchungsausschüsse, fehlende Aufklärung, fehlende Aufarbeitung erhöhen die Gefahr von rechten Terror und dafür ist Hamburg bis heute verantwortlich, weil man hier die Forderung nach Aufklärung einfach ausgeschlagen hat. Und ich gebe weiter an Jandan Öser, sie ist die Witwe von Attila Öser.
Hallo liebes Hamburg, ich bin letzte Woche am 9. Juni, dem 17. Gedenktag von Köln gewesen und habe nach 17 Jahren erfahren, dass das Denkmal für Köln-Kolbstraße erst jetzt zugelassen wurde. Ich habe den Anschlag insofern miterlebt, dass 15.58 Uhr die Bombe hochging, dass aber eine Verarztung erst möglich war um 22 Uhr. Das heißt, die Personalisierung war damals der Polizei und den Leuten, die da alles abgesperrt hatten, wichtiger. Ich stand meinem damaligen Mann vor und habe gesehen, dass er an seiner Stirn, am ganzen Oberkörper noch die Zimmermannsnägel halb stecken hatte. Das hat aber keinen interessiert, weil die Personalisierung wichtiger war. Das heißt, die Kreuzverhöre haben ab dem Tag angefangen. Ab dem Tag hat angefangen, Deutschland nicht zu akzeptieren, dass das kein ausländischer Bürgerfeind war, dass das kein Dönermord war, dass das kein Bandenkrieg war. 7 Jahre lang haben diese Verhöre gedauert und das nicht akzeptieren, dass das ein rassistischer Anschlag war. Das heißt, in diesen 7 Jahren, auch wenn an dem Anschlag keiner gestorben ist, sind in diesen 7 Jahren die Menschen eigentlich schon gestorben. Sie haben mit den Depressionen gelebt, weil es bis heute immer noch keine Therapien gibt, die rassistische Anschläge therapieren können. Das heißt, Deutschland, ich sage wieder, du hast in Bezug auf Rassismus versagt. Alles, was ihr als Gedenken seht oder was ihr als Integration seht, wir sollen Deutsch sprechen, wir sollen einen deutschen Ausweis haben, wir sollen uns dem deutschen Gesellschaft integrieren. Ich möchte euch was über die deutsche Geschichte vorlesen. Deutsche Geschichte, in Anführungsstrichen. Enver Şimşek, 9. September Nürnberg. Abdurrahim Özdoğru, 13. Juni Nürnberg. Süleyman Taşköprü, 27. Juni 2001 Hamburg. 2001 München, Mehmet Turgut, Februar Rostock, Ismail Yaşar, 9. Juni 2005 Nürnberg, Theodoros Bulgaridis, 15. Juni 2005 in München, Mehmet Kubaschuk, 4. April in Dortmund, Halit Yozgat, 6. April 2006 Kassel, Burak Bektaş, Berlin 2012. Alles, was zu Hamburg gehört oder was noch nicht mal die Hälfte ist, was ich hier vorlesen kann. Nguyen Chau, 22. August 1980. Doğan Lan, 31. August 1980. Mehmet Kaybakcı, 24. Juli 1985. Ramazan Avcı, 24. Dezember 1985. Semra Ertan, 82 Hamburg. Familie Aslan, 92 Mölln, Solingen. Duisburg, 84 Familie Sattel. Hanau, 2020, Ferhat Ünvar, Hamza Kurtovic, Said Nesar Hashimi, Mercedes Kipchas, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Kalyon Velikolov, Vini Royal Paum, Fatih Saracoğlu. Das ist eure Geschichte. Das ist die deutsche Geschichte. Solange ihr diese Namen nicht kennt, hat keiner das Recht, uns, in Anführungsstrichen Ausländern, die hier geboren sind, irgendwas von Integration erzählen zu wollen. Solange ihr nicht wisst, wer Beate Zschäpe, Uwe Mundlos, Uwe Böhmhardt ist, redet niemals von einer Integration. Die deutsche Geschichte, das ist eure Morde, das passiert in eurem Land. Man wird mit den Menschen alt, die einem beistehen. Wir sterben aber mit den Menschen, die wir im Herzen haben. Deshalb lasst uns bitte weiterhin die Stimme für die Menschen sein, die nicht mehr bei uns sind. Und ein Akzeptieren, dass es ein Rassismusproblem in Deutschland gibt, ist das Mindeste an Entschuldigung. Danke, dass ihr da wart.
Janan Öser dafür, für diese starken Worte, die sie hier gefunden hat, an diesem Ort, der davon gezeichnet ist, davon, dass hier immer wieder rassistische Ermittlungen stattfinden und kein Bruch mit der Kontinuität rassistischer Ermittlungspraxis und rassistischer Medienhetze hier stattfindet. Wir werden jetzt hier unsere Zwischenkundgebung beenden und weiter die Reeperbahn entlangziehen zu einem weiteren wichtigen Ort des Gedenkens, Erinnerns und Thematisieren von Rassismus. Dem Semra Ertan-Platz, dem Ort, an dem Semra Ertan sich das Leben genommen hat, um auf die rassistische Gefahr in diesem Land hinzuweisen. Lange, lange, bevor Janan diese Rede hier gehalten hat, nämlich 1982 schon, hat sie darauf hingewiesen. Und zu diesem Ort wollen wir gemeinsam ziehen und dort auch nochmal zu einem kurzen Gedenken innehalten. 1982 sich hinstellte, nachdem sie jahrelang Aktivismus betrieben hat, nachdem sie jahrelang Gedichte geschrieben hat, Texte geschrieben hat, die Gesellschaft versucht hat, aufzurufen und hinzuweisen darauf, dass Rassismus, rassistische Gewalt eine Wirklichkeit hat, dass Menschen angegriffen und bedroht werden, dass Menschen Opfer werden, Mordopfer werden, dass Menschen Opfer von Gewalt werden, und zwar nicht nur von Seiten von aktiven Neonazis, sondern genauso von staatlichen Strukturen und einer Migration und Migrantinnen strukturell angreifenden Berichterstattung und gesellschaftlichen Verhältnissen. Und nachdem sie damit nicht gehört wurde, griff sie zum härtesten Mittel, zu dem sie greifen konnte. Sie informierte den NDR, dass sie sich hier das Leben nehmen wird, dass sie sich selbst verbrennen wird an dieser Straßenecke, mitten in St. Pauli. Und das tat sie im Mai 1982. Und dass ihr, dieser Aktivistin, dieser Denkerin, Dichterin, dieser Widerstandskämpferin gegen Rassismus, das Gedenken nicht weiter verweigert wird. Dafür kämpft die Semra Ertan-Initiative und dafür freuen wir uns über einen Beitrag, den wir jetzt hören können.
Wir, die Familie von Semra Ertan und die Semra Ertan-Initiative, grüßen euch, die Teilnehmer der Demonstration zum 20. Jahrestag der Ermordung von Süleyman Taşköprü. Und wir grüßen herzlich seine Familie. Wir möchten euch unsere Solidarität und unser Mitgefühl für diesen Verlust ausdrücken. Wir teilen eure Trauer und auch euren Sorgen über diesen NSU-Verbrecher und ihre Hintermänner. Wir stehen an eurer Seite in der Forderung nach Aufklärung der Hintergründe, auf denen dieser rassistische Hass gewachsen ist. Wir sind eine starke Gemeinschaft im Kampf gegen Verschweigen, gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Für ein solidarisches, menschliches Miteinander. Ihr seid nicht allein. Meine Schwester Sandra war 20 Jahre alt, als sie dieses Gedicht schrieb. Genug unserer ermordeten Geschwister, genug unserer weinenden Mütter, genug unserer in der Fremde meditierenden Landsleute. Lasst uns dem endlich ein Ende setzen. Mit jenen, die den Staat wie Puppen tanzen lassen, die faschistischen Machthaber. Wer von uns isst Nahrung? Wer von uns trinkt Wasser? Steine essen wir, Blut trinken wir. Machen wir Schluss mit diesem Drama.
Initiative in Gedenken an Sandra Erkan grüßt die heutige Demonstration und solidarisiert sich mit den Angehörigen von Süleyman Taşkuşu. Sandra Erkan war politisch aktiv. Sie demonstrierte unter anderem gegen die Hamburger Liste für Ausländerstopp, die 1982 zur Bürgerschaftswahl eintrat. Sie kämpfte gegen Rassismus, Sexismus und Ableismus. Sie war 17, als sie intensiv zu schreiben begann. In über 350 Gedichten und Satiren schilderte sie ihr Leben und ihre Erfahrungen in Deutschland. Am 25. Mai 1982 verbrannte sich Sandra Erkan mit 25 Jahren an der Straßenkreuzung Simon von Utrecht, Detlef-Bremer Straße aus Protest gegen den grassierenden Rassismus, um die Öffentlichkeit aufzurütteln. Als wir vor 2 Jahren das erste Mal eine Gedenkveranstaltung abgehalten haben, wussten die wenigsten BewohnerInnen in Hamburg und hier auf St. Pauli von Sandra Erkan. Es ist unfassbar, dass in einem Stadtteil, in dem mehrheitlich Menschen wohnen, die solidarische Lebensentwürfe und antirassistische Einstellungen teilen, diese aufrüttelnde Geschichte völlig in die Vergessenheit geraten ist. Es ist keineswegs so, dass nach ihrem Tod niemand ihrer gedacht hätte. Es gab damals Demonstrationen und eine Initiative, die die Umbenennung des Spielbodenplatzes in Sandra-Erkan-Platz gefordert hatte. Zeitgleich forderte die Initiative einen Ramazan Adje und einen Kemal-Altun-Platz ein. Während der Name von Ramazan Adje für die rassistischen Morde und der von Kemal-Altun für die mörderische Asylpolitik stand, sagte die Initiative zu Sandra-Erkan: Dieser Name ist Symbol für die alltägliche Diskriminierung durch Staat und Bevölkerung. Mit der Zeit gingen die Forderungen runter und wurden vergessen, bis 2010 eine neue Initiative daran anknüpfte. Die Initiative in Gedenken an Ramazan Adje hat seitdem kontinuierlich an den rassistischen Mord im Dezember 1985 nahe der S-Bahn-Station Landwehr gedacht. 2012 wurde ein Teil ihrer Forderungen erfüllt und die Umbenennung des Bahnhofsvorplatzes, der Busstation Paramilitärstation in Ramazan Amjo umgesetzt und eine Gedenktafel installiert. Der Kemal-Agin-Platz ist zwar nicht wie von der Initiative gefordert auf dem Spitzenplatz entstanden, aber zunächst von einer kleinen Gruppe und später von immer mehr BewohnerInnen wurde ein zentraler Ort in Ordnung genannt. 2012 hat der Bezirk Straßenschilder anbringen lassen, auch wenn es offiziell nie zu einer Umbenennung gekommen ist. Selbst auf der Seite von Hamburg Tourism wird über die Geschichte von Kemal-Agin berichtet. Diese Straßen bzw. die Platzbenennung helfen, dass ihre Namen und ihre Geschichten nicht in Vergessenheit geraten. Sie werden Teil der Stadtgeschichte und erinnern daran, sich konsequent und kontinuierlich gegen Rassismus einzusetzen. Bundesweit gibt es inzwischen immer mehr Umbenennungen und Gedenkorte für Opfer rassistischer Gewalt. Es liegt an uns allen, auch die damalige und bis heute aktuelle Forderung nach einer Sandra-Erkan-Straße oder Platz durchzusetzen. Denn Gedenken braucht einen Ort. Wir können den Familien nicht ihre Liebsten zurückholen. Aber wir können helfen, sie aus der ihnen zugewiesenen Opferrolle und aus der Vergessenheit herauszuholen und ihnen eine Stimme zu geben. Als solidarische Menschen können wir sie dabei unterstützen, dass keine Entpolitisierung, Verharmlosung und Individualisierung stattfinden. Rassismus ist niemals ein Einzelfall. Es ist beeindruckend und ein wichtiger Schritt, dass in den letzten Jahren die Familienangehörigen von Opfern von Rassismus in die Öffentlichkeit gehen und die ihnen zugewiesene Statistinnenrolle zurückweisen. Die praktizierte Zusammenkunft von Familienangehörigen und Initiativen erinnert nicht nur an einen einzigen rassistischen Anschlag, an einem einzigen Ort oder an einzelne tödliche Folgen von strukturellem Rassismus. Es findet ein kollektives Erinnern statt, das Gemeinsamkeiten und Kontinuitäten aufzeigt. Damit wird der staatlichen Erzählung der Morde und der Botschaft der Mehrheitsgesellschaft, die von Rassismus, von tödlicher und struktureller Gewalt nichts wissen will, eine andere Realität entgegenstellen. Es bestärkt die Familienangehörigen, die sich nicht mehr allein fühlen in ihrem Kampf, und es empowert alle, die gegen Rassismus und Ausgrenzung kämpfen. Ihre Geschichten drängen sich in die Gegenwart hinein und bestimmen deren Verlauf mit. Im nächsten Jahr jährt sich der Todestag von Sandra Erkan zum 40. Mal. Wir hoffen dann, mit euch an einem Sandra-Erkan-Platz und einer Gedenktafel, die ihre Geschichte tagtäglich zugänglich macht, eine würdige Gedenkveranstaltung zu machen. Wir wünschen euch heute eine gelungene Demonstration und unterstützen die Forderung der Familie, die Schützenstraße in Süleyman-Taschkrüppi-Straße umzubenennen.